Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Mascha Droster Mikrofon herzlich willkommen. Im Umgang mit Männern muss man interessant sein, nicht höflich. Schönes Zitat, interessante Sichtweise und auf alle Fälle sehr französisch, diese Sichtweise von Françoise Gillot. Mit der hat sie es geschafft, was keiner anderen Frau vorher gelungen war. Sie hat Pablo Picasso verlassen. 10 Jahre war sie mit ihm zusammen, danach war Schluss, denn sie wollte und konnte mehr sein als nur eine von vielen anderen an seiner Seite. Sie war eine eigenständige Künstlerin, hat es allerdings nicht leicht gehabt, denn der Schatten von Picasso war übermächtig. Ironischerweise ist das bekannteste Foto der beiden ausgerechnet eines, auf dem Picasso ihr Schatten spendet. Ein hinreißendes Bild am Strand, sie stolziert vorneweg in Großaufnahme, er läuft mit einem Riesenschirm hinter ihr her. Ein Jahrhundertschnappschuss von Robert Capa. Aber wie gesagt, der Schatten war lang und so musste Françoise Gillot in die USA gehen, um Erfolg zu haben. Die Galerien in New York oder Kalifornien interessierten sich für ihre farbenfrohen, oft abstrakten Bilder mehr als die Galerien in Paris. Jetzt ist Françoise Gillot mit 101 Jahren gestorben. Enne Seide erinnert an eine Jahrhundertkünstlerin, die nicht nur als Malerin, sondern auch als Vorbild weiblicher Emanzipation Geschichte schrieb.
Françoise Gillot war ein Energiebündel und das bis ins hohe Alter. Mit 91 erklärte sie einem Besucher in ihrem New Yorker Atelier, wie sie als Malerin arbeitet.
I don't do studies. Because you see, if I would do that first, then it's very annoying, boring to copy what you have done already.
Ich mache keine Vorstudien, sagt Françoise Gillot in diesem Video der Londoner Tate Galleries. Denn das dauere zu lange und sei sehr langweilig. Beim Malen müsse es schnell gehen.
Because you have to put the energy of your being into the painting. That's the most important.
Und diese Energie spürt man beim Betrachten ihrer Bilder, die mal figurativ, mal abstrakt sind. Françoise Gillot bezeichnete sich selbst als Farbmalerin. Das besondere Licht in Südfrankreich, wo sie mit Picasso lebte, und später im sonnigen Kalifornien, inspirierte sie. Die Motive ihrer Bilder sind vielfältig. Gillot interessierte sich für ihre unmittelbare Umgebung, genauso wie für das Weltall. Cosmic Night heißt etwa ein Bild von 2004. Schwarzer Grund, darauf farbenfrohe geometrische Formen, die an Planeten und Kometen erinnern. Das Universum habe sie schon immer fasziniert.
Ich denke, dass darin der Unterschied zwischen einem Maler der Renaissance und einem heutigen liegt. In der Renaissance dachte man, dass der Mensch das Zentrum der Welt ist. Und ich denke, heute ist es das Universum, das das Bild beherrscht. Der Mensch ist nur noch eine kleine Ameise im Universum. Aber wir haben die Fähigkeit zu denken, also müssen wir sie nutzen. Das ist unglaublich. Darauf beruht mein Optimismus.
Womöglich war es dieser Optimismus, der Françoise Gillot ihr Leben lang antrieb und ihr dabei half, ihren eigenen Weg zu gehen. Geboren wird sie 1921 in einem wohlhabenden Vorort von Paris. Der autoritäre Vater will, dass seine Tochter Jura studiert. Doch die hat sich anderes in den Kopf gesetzt. Sie bricht mit dem Vater und wird Künstlerin. 1943 trifft sie im besetzten Paris den 40 Jahre älteren Pablo Picasso. Sie lässt sich auf eine Beziehung ein. Nicht ohne Zögern, wie sie später betont.
Ich war damals erst Anfang 20 und noch etwas naiv. Er hat mit allen Mitteln versucht, mich zu überzeugen. Und am Ende habe ich ihm geglaubt. Aber schon an dem Tag, als wir zusammengezogen sind, war mir klar, das ist der größte Fehler meines Lebens.
Dennoch bleibt Françoise Gillot 10 Jahre mit dem Künstler zusammen und bekommt 2 Kinder mit ihm. Als Malerin schätzt sie den Austausch mit Picasso, will aber unabhängig bleiben und ihren eigenen Stil entwickeln. So malt Gillot schon damals auch komplett abstrakte Bilder, anders als Picasso, der sich über ungegenständliche Kunst gern lustig machte. 1953 hat Françoise Gillot endgültig genug von den Launen des egozentrischen Künstlers und verlässt ihn. Sie ist die erste und einzige Frau Picassos, die ihm den Rücken kehrt. Picasso lässt sie dafür bezahlen und boykottiert ihre Karriere in Frankreich. Da sie in Paris nicht mehr ausstellen kann, zieht sie schließlich in die USA. Gut 10 Jahre nach der Trennung von Picasso veröffentlicht Françoise Gillot ein Buch über ihre gemeinsamen Jahre mit dem Künstler. Leben mit Picasso ist ein sehr ehrlicher Bericht, in dem sie Picasso als großen Künstler würdigt, aber auch seine unsympathischen Charakterzüge nicht verschweigt. Sie schreibt von Demütigungen, Drohungen, sogar von Gewalt.
Er behauptete mit Vorliebe, es gibt nur zwei Kategorien von Frauen, Göttinnen und Fußabstreifer. Und immer wenn er dachte, ich könne mich zu sehr als Göttin fühlen, tat er, was er konnte, um mich zum Fußabstreifer zu erniedrigen.
Picasso versucht, das Erscheinen des Buches in Frankreich zu verhindern. Ohne Erfolg. Leben mit Picasso wird zum Bestseller. Bis heute wird daraus zitiert. So zum Beispiel auch, als im Zuge der MeToo-Debatte Picassos Umgang mit Frauen wieder stärker in den Blick gerät. Françoise Gillot hatte da schon längst mit Picasso abgeschlossen und ein langes und erfülltes Künstlerinnenleben in den USA geführt. Bis ins hohe Alter hat sie unermüdlich weiter gemalt und Interviews gegeben. 97 war sie, als sie im US-amerikanischen Fernsehsender CBS sehr gut gelaunt verkündete:
Three more years and I get to be 100. Yes, 100. And then after that you say, well, if I got there, you know, why not a little bit more?
Und auch das hat die Optimistin Françoise Gillot geschafft. Sie lebte 100 Jahre und noch ein bisschen mehr.
Genau, 101 Jahre. Ein Nachruf war das von Enne Seidel. Die österreichische Anbietung von offiziellen Titeln zeigt sich auch im Stadtbild. Ein Beispiel: der Dr. Karl-Lueger-Platz. Karl-Lueger-Platz reicht nicht, nein, Dr. Karl-Lueger-Platz. Auf dem steht das Dr. Karl-Lueger-Denkmal. Er war 13 Jahre Bürgermeister von Wien. In dieser Zeit erlebte die Stadt einen Modernisierungsschub. Lueger war allerdings auch ein Politiker, der stolz bekannte: Wir in Wien sind Antisemiten. Und wenn die Juden das Vaterland bedrohen sollten, werden wir keine Gnade kennen. Lueger benutzte den Antisemitismus als Machtmittel und deshalb ist wieder einmal eine Debatte um das Denkmal entbrannt. Es wurde ein Wettbewerb ausgerufen zur Umgestaltung. Der Siegerentwurf steht fest, das Denkmal soll kippen, aber nur um 3,5 Grad. Wolfgang Fichtel aus Wien.
Der Kompromiss ist schräg, kein Denkmalsturz, aber das tonnenschwere Monument für den von vielen immer noch hochverehrten und seit langem vor allem umstrittenen Wiener Altbürgermeister Karl Lueger soll gekippt werden. Nur um 3,5 Grad. Gerade so, dass er stehen bleibt, aber eben nicht mehr so aufrecht wie die letzten fast 100 Jahre. Das soll zum Nachdenken anregen, es darf auch aufregen, aber das tut das Denkmal seit Jahren. Viele, die daran täglich vorbeigehen.
Es ist der völlige Schwachsinn. Ja? Die Gemeinde Wien und der Wiener Bürgermeister hätten ein Machtwort sprechen sollen und diese Diskussion beenden sollen.
Die Diskussion beenden, das ist nicht die Absicht der Jury. Der schräge Kompromiss soll, Zitat, das Denkmal in eine Störung im öffentlichen Raum verwandeln. Wiens Kulturstadträtin Veronika Korb-Hasler findet das gut.
Wo auch jeder, der vorbeigehen kann, ohne großes Studium erkennt, hier ist irgendetwas fehl am Platz oder es ist eine Irritation.
Der Künstler war etwas überrascht. Clemens Willidal hat die Schräglage schon vor 14 Jahren vorgeschlagen. Er ist in der Zwischenzeit Popmusiker geworden. Nach dieser überlangen Reifezeit sind von seinem Vorschlag 3,5 Grad übrig geblieben. Von mehr raten wohl die Tiefbauingenieure ab, die tonnenschwere Bronze kippen sollen.
Wenn ich das jetzt ganz deutlich 45 Grad irgendwie verstelle, dann ist es sehr klar, dass da ein Eingriff war. Und mit dem minimaleren Eingriff habe ich eine größere Frage, die aufgeworfen wird.
Die Frage, warum der alte Bürgermeister nicht mehr aufrecht stehen darf? Die ältere Dame, die gegenüber im traditionsreichen Café Brückel ihre Melange genießt, fasst das ganz kurz zusammen.
Also ich finde, er war Antisemit, aber er war ein guter Bürgermeister.
Dr. Karl Lueger, im Amt von 1897 bis 1910, gilt als Erfinder des modernen Wiens. Seine Stadt, damals Zentrum der K&K-Monarchie, überfüllt mit Migranten aus dem Osten, bekam moderne Gas-, Wasser-, Stromanschlüsse, öffentlichen Nahverkehr, Krankenhäuser, Pflege und Altenheime. Dafür bekam Lueger viel Applaus, auch von Sozialdemokraten, aber nur für seine Kommunalpolitik. Wahlen hat Lueger vor allem auch deshalb gewonnen, weil er den Antisemitismus populistisch und politisch instrumentalisiert hat. Groß Wien darf nicht Groß Jerusalem werden, dieser Spruch stammt von Karl Lueger. Adolf Hitler bewunderte ihn dafür später. Die Wiener taten sich noch später zunehmend schwer mit dem Erbe des populären Bürgermeisters.
Es ist zweifelsohne so gewesen, dass er Antisemit war. Besser gesagt, er hat gesagt, was a Jud ist, bestimm ich.
Der Karl-Lueger-Ring wurde deshalb vor 10 Jahren umbenannt in Universitätsring. Das Denkmal am Stubenring wurde mit dem Wort Schande besprüht. Schande stand auch schon mal in goldfarbenen Betonbuchstaben am Lueger-Denkmal. Maskierte Rechtsextremisten haben sie abgeschlagen. Zurzeit ist die Lueger-Bronze mit hellblauer Farbe überschüttet. Die Frau im Café Brückel würde es begrüßen, wenn damit mal Schluss wäre.
Es gehört alles weg. Es genügt eine schöne Tafel, wo das erklärt wird. Das genügt vollkommen.
Die jüdischen österreichischen HochschülerInnen sind in der Causa Lueger seit vielen Jahren aktiv. Sie fordern nach wie vor Abriss des Denkmals. Den neuen Kompromiss halten sie für eine Schande, sagt ihre Sprecherin Viktoria Borochow.
Shoah-Überlebende jüdischer Verbände haben sich dazu ausgesprochen, dass der Platz umbenannt werden muss, dass die Statue weggestaltet werden muss und dass es eine Umwidmung geben muss. Und dass das nicht passiert und dass der Lueger einfach um 3,5 Grad geneigt wird, ist eine Schande.
Kunststadträtin Veronika Korb-Hasler geht es vor allem darum, zu zeigen, dass die Stadt Wien nach vielen Jahren des Wegschauens nicht mehr den Schlaf der Ignoranz schläft, wie sie das mal formuliert hat. Jetzt soll genauer hingeschaut werden und zum Hinschauen provoziert werden.
Für die einen ist es zu viel, für die anderen zu wenig. Über Kunst lässt sich vortrefflich streiten.
Insofern sind viele Beteiligte mit dem jetzt gefundenen 500.000 Euro teuren Kompromiss ganz zufrieden. Alle werden es nie sein,
meint Wolfgang Fichtel. Auf eBay werden Einkaufstaschen angeboten. Von Chanel zum Beispiel 20 Euro oder von Hermes zerknittert, aber 35 Euro wert angeblich. Papiertragetaschen wohlgemerkt, ohne Inhalt. Aber eigentlich könnten diese Einkaufstüten noch viel mehr wert sein, denn es sind Kunstwerke. Die Schweizer Künstlerin Sylvie Fleury hat sie dazu gemacht. Hat einfach ein paar dieser Luxustüten abgestellt im Museum. Und mit dieser Installation kapitalistischer Markengeilheit ist sie Anfang der 90er Jahre berühmt geworden. Mittlerweile ist sie selbst zu einer bekannten Marke in der Kunstszene geworden. Das weiß Sylvie Fleury am besten und auch, wie sie sich bestmöglichst in Szene setzt. Gerade in einer großen Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur. Shoplifters from Venus heißt sie. Ladendiebe von der Venus. Eine äußerst unterhaltsame und kluge Schau, findet Christian Gampert.
In den 1990er Jahren war das schon frech, einfach Einkaufstüten von Nobelmarken ins Museum zu stellen, hübsch arrangiert zu Ensembles weiblicher Konsumwünsche. Der Feminismus fühlte sich da nicht recht ernst genommen, wenn Mann oder Frau den Träumen von Oberschichtsdamen ironisch ein Denkmal baute. Die Idee des Readymades war bis dahin verbunden mit Duchamps Pissoir, also einem Gegenstand männlicher Notdurft. Oder mit Andy Warhols Brillo-Boxes, kopierte Verpackungen eines amerikanischen Seifenunternehmens, mit denen man immerhin den bürgerlichen Sauberkeitswahn kritisieren konnte. Die Shoppingtüten von Chanel, Fiorucci, Versace oder Yves Saint Laurent dagegen standen für dekadenten weiblichen Luxus. Ist da was drin, fragt man sich heute noch, wenn man vor den Dingern steht. Und Sylvie Fleury antwortet, um das herauszufinden, müssen Sie die Tüten kaufen. Das allerdings liegt jenseits unserer finanziellen Möglichkeiten. Aber Sylvie Fleury ist äußerst diplomatisch, wenn es um ihre Kunst geht. Sie habe sich einfach für Mode interessiert, sagt sie. Und ich glaube, die Provokation lag darin, dass ich die Logik des Minimalismus herausgefordert habe. Der Minimalismus war die hohe Kunst und der Rest galt als ein bisschen dumm. Sylvie Fleury gehörte in den 1990er Jahren zum Kreis um den Genfer Konzeptkünstler John Armleder, der sich zitierend und verfremdend durch die Kunstgeschichte schlängelte. Das Verfahren hat Fleury bis heute beibehalten. Schon in der exzellenten Winterthurer Sammlung zur klassischen Moderne hat sie ein paar silbern angesprühte Handtäschchen und Damenschuhe mit Mondrian-Mustern versteckt, die wiederum auf Sockeln stehen, die an Josef Albers und Daniel Buren gemahnen. So viel Zitierseligkeit will uns allerdings bedeuten, dass die Kunstgeschichte bislang vor allem von Männern gemacht wurde und nun bitte sehr von Frauen übernommen werden möge, von Fleury zum Beispiel. Der Ausstellungstitel »Shoplifters from Venus« weist darauf hin, dass Sylvie Fleury sich als Ladendiebin versteht, die Kunst- und Modeartikel postmodern uminterpretiert. Andererseits ist sie offenbar eine Art Barbarella von einem anderen, sehr weiblichen Stern der Venus, Kurator Konrad Bitterli.
Silly Furry ist so quasi ein Glamour Girl der Kunst gewesen, als sie in den 1990er Jahren aufgetaucht ist. Sie war immer pickfein gekleidet, hat diese Shopping-Bag-Installationen gemacht und man hat eigentlich die emanzipatorische, feministische Kraft in dieser Arbeit am Anfang gar nicht sehen wollen.
In der Winterthurer Ausstellung macht Sylvie Fleury nochmals klar, dass wir in einer völlig durchsexualisierten Gesellschaft leben. Es gibt einen Raum mit ihren berühmten Raketen, in Pink oder Flausch verkleidet, Falli, die den Weltenraum erobern. Es gibt Schriftarbeiten, die Frühjahrsputz für den weiblichen Körper anmahnen oder fragen, ob der Hintern groß genug aussehe. Es gibt Lippenstifte und Schminkdöschen auf Bodenplatten nach Carl André und einen Altar nur für High Heels, offenbar eine Obsession der Künstlerin. Am schönsten dann aber die Videos. Stilettos zertreten Weihnachtskugeln, Geysire blubbern, Chanel-Handtaschen werden Niki de Saint-Phalle-mäßig zerschossen. Als Höhepunkt darf vielleicht der lustvolle Waschgang gelten, bei dem Fleury in sehr hohen High Heels den Kühlergrill verschiedener Straßenkreuzer zärtlich nass macht. In einem kleinen Nebenraum steht eine Puppe im Regenmantel mit dem Gesicht zur Wand. Fleury zitiert da Martin Kippenbergers berühmte Arbeit »Martin, schäm dich«, bei der eine männliche Figur in der Ecke stehen muss, wie früher in der Schule. Sylvie Fleury schämt sich nicht. Auf dem Laufsteg der Kunstgeschichte betreibt sie eine sehr coole weibliche Emanzipation.
Sagt Christian Gampert. Vor ein paar Jahren wurde ein Essay des senegalesischen Autors Felwin Sarr breit diskutiert. Afrotopia, der Titel, und es ging darin um die vielen Schätze Afrikas, die den sogenannten Westen bereichern könnten. Und damit waren nicht etwa die Bodenschätze gemeint, an denen sich die Welt seit Jahrhunderten bereichert, sondern geistige, ideelle, kulturelle Werte. Afrika, Wiege der Menschheit, könne, Zitat, eine andere Sichtweise auf das gesellschaftliche Leben bieten, eine, die aus anderen mythologischen Universen hervorgegangen ist. Diesen Gedanken folgt auch das Kölner Festival Afrikologne, mittlerweile im 7. Jahrgang. Angefangen hatte man als reines Theaterfestival, mittlerweile sind Lesungen, Tanzveranstaltungen, Performances hinzugekommen. Ein überbordendes Programm, einiges für uns, hat Dorothea Markus gesehen.
Ihr Vortrag zur Eröffnung der ECAS schockiert die Besucher im Schauspiel Köln. Einerseits beschwört die kenianische Schriftstellerin Yvonne Adhiambo-Ouvoir eine neue afrikanische Wirtschaftsautonomie und die goldene Zukunft des Kontinents. Unser Weltbauprojekt erfordert, dass wir unsere wirtschaftliche Autonomie sichern. Die afrikanische Freihandelszone AFTFA ist eine mächtige Saat, auf die wir setzen müssen. Aber andererseits will sie um Afrika eine Trumpsche Mauer ziehen, sich von allen westlichen Einflüssen abschotten. Dabei zitiert sie ausgerechnet den russischen Ex-Präsidenten und Kriegstreiber Dmitri Medvedev, plädiert für mehr Kooperation mit den BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, und setzt Islamophobie, Rassismus und Russophobie in Europa mal eben locker gleich. Doch Zeit ist nicht, um das zu verdauen. Es folgt berauschendes Bildertheater von Brad Bailey aus Südafrika, musikalisch grundiert vom berühmten Musiker Shane Cooper. Samson heißt das Werk und holt den biblischen Mythos aus dem religiösen Kontext. And I heard behind me, I know your deeds. Dalila, Samsons hinterlistige Geliebte, ist eine Agentin des Kolonialismus und Kapitalismus. Ihre Mitstreiter sehen aus wie eine Mischung aus Ku Klux Klan und Schamanen. Samson, ausgestoßen und rassistisch angefeindet, wird zum Rächer der Rechtlosen. Doch eindeutig ist hier nichts. Dalila singt eine bezaubernde Opernarie. Samsons Widerstand dagegen wird brutal und mörderisch. Der Weg, wie die Welt zum Besseren verändert werden könnte, ist nicht so klar, wie wir Europäer nur zu oft glauben. Ein anderer, mitreißender Versuch der afrikanischen Utopie findet am nächsten Abend statt. Bikutsi 3000 heißt das feministische Tanzstück des Kameruner Künstlers Blik Bassi. Die Königin von Nkolmeseng erscheint als Erzählerin auf riesigem Bildschirm. Sie führt eine Armee aus Frauen in den Widerstand, um den Kontinent zu befreien. Ihre einzige Waffe, der Tanz. Über die erzählten Jahrhunderte hinweg verbessert sich das Leben zusehends, wenn Frauen die Sache in die Hand nehmen. Eine Impfung gegen Malaria, gefunden von lokalen Laboren, rettete Millionen. Alle erklärten, Mutter Erde zu ehren. Die 5 Tänzerinnen kommen aus Kamerun, Namibia, Togo, Tansania, Ruanda. Sie repräsentieren nacheinander jeweils eine Kunstarmee. Ihre Choreografien sind kämpferisch, verführerisch, schwindelerregend, energetisch, empowernd. Inspiriert wurden sie vom Beti-Tanz, von Frauen in Kamerun zur Schmerzlinderung praktiziert. Eine fantastische Utopie, afrikanischen Frauen und der Kunst die Weltrettung zu überlassen. Sehr viel härter geht es dann aber weiter. Denn die Bedrohungen vor allem Westafrikas durch den Dschihadismus sind massiv und real. Etwa in Burkina Faso, wo das Kölner Afrikologie-Festival einst fast parallel zum dortigen Recreatral-Festival entstand. Das Stück Terre Sainte, gebanntes Land, stammt vom burkinischen Autor und Regisseur Aristide Tanakda. Erzählt wird, wie ein Dorf von Islamisten eingenommen wird, ein Liebespaar wird hingerichtet, eine Widerstandsgruppe gründet sich. Ein sehr textlastiges, eindimensional gewalttätiges, auch etwas zu langes Stück. Und doch könnte das Thema kaum brisanter sein. Am Ende appelliert die Schauspielerin Odile Sankara, selber zu denken, jedes Leben zu respektieren und miteinander zu sprechen. In Burkina Faso erzählt Regisseur Tanakda anschließend, wo rund 2 Millionen Menschen von Islamisten vertrieben wurden, veranstalte er nach dem Stück Workshops, um mit den Binnenflüchtlingen, den sogenannten PDI, ins Gespräch zu kommen. Eine der PDI sagte mir, wenn wir das Stück früher gesehen hätten, wären wir nicht hier. Wir rufen immer so schnell nach Staat und Armee, aber vielleicht hätten wir uns einfach selbst besser organisieren müssen. Und so zeigt das Afrikologie-Festival auf spannende Weise, wie viele Facetten von Widerstand Theater in Afrika haben kann.
Ein Bericht war das von Dorothea Markus. Fehlen noch die Kulturmeldungen heute von und mit Antje Allroggen.
Kennen Sie Michalina Wouters? Die niederländische Barockmalerin war wie viele andere Künstlerinnen auch lange Zeit in Vergessenheit geraten, obwohl sie zu Lebzeiten hohes Ansehen genoss. Das Museum Löwen hat nun ein bedeutendes Werk der Malerin für seine Sammlung erworben. Dabei handelt es sich um eine Kopfstudie eines bärtigen Mannes, der sein Haupt gen Himmel streckt. Die Arbeit soll in der neuen Sammlung, die das Museum im kommenden Jahr eröffnet, vertreten sein. Damit will das Haus auch darauf aufmerksam machen, dass es künftig für eine Balance zwischen ausgestellten Künstlerinnen und Künstlern Sorge tragen will. Im Pariser Louvre erhalten 16 Kunstwerke aus der Ukraine Unterschlupf, um sie vor dem Krieg zu schützen. Darunter befinden sich auch 5 byzantinische Ikonen aus Kiew, die vom 14. Juni an im Louvre ausgestellt werden sollen. Die übrigen Werke kommen ins Depot des Pariser Museums. Im vergangenen Oktober hatte der Louvre eine Delegation aus ukrainischen Museen empfangen, darunter auch die Leiterin des Museums Kanenko. In der Nähe des Kiewer Museums war damals eine Rakete eingeschlagen. Daraufhin war ein Großteil des Bestandes in das Depot des Museums gewandert. Laut UNESCO wurden bisher 256 Kulturstätten in der Ukraine beschädigt, darunter religiöse Gebäude, Museen und Bibliotheken. Das ukrainische Kulturministerium zählt fast doppelt so viele zerstörte oder beschädigte Kulturstätten, unter ihnen 35 Museen. In Wuppertal soll aus dem leerstehenden Schauspielhaus ein neues Pina-Bausch-Zentrum werden. Für den Um- und Neubau gab es einen Architekturwettbewerb. Jetzt wurde der Gewinner bekannt gegeben. Demnach setzte sich im internationalen Planungswettbewerb das New Yorker Architekturbüro Dillas Coffido & Renfro gegen die Konkurrenten durch. Das Büro gilt als weltweit führendes Architekturbüro für Kulturbauten. Das neue Gebäude soll unter anderem das Tanztheater und die Pina Bausch Foundation zusammenführen. Die Entwürfe für das geplante Bausch-Zentrum sind noch bis zum 18. Juni im Schauspielhaus im Wuppertaler Rathaus zu sehen. Soweit die Kulturmeldung.
Danke, Antje Allroggen. Die Folgen für Menschen und Natur sind verheerend. Die Folgen nach dem Dammbruch in der Südukraine, gleich ein Thema in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.